Ja, liebe Leute, heute ist Sonntag, der 12. Juni. Ich bin Simon an meinem Mikrofon. Simon Kürbis nenne ich mich ganz gern. Oder Kürbiskern. Ja, und heute ist einfach Wochenende, heute ist einfach Sonntag. Es ist also dieses Gefühl wiederum in mir, dass es irgendwie nicht seine Richtigkeit hat, wenn man nur da vor sich hin gammelt, wie so ein Gammler damals aus den 60ern. Und da ist mein Energielevel manchmal so niedrig, dass ich mir nur zu helfen vermag, mittels dieser Medizin hier des Sprechens. Des freien Sprechens und Analysierens. Ja, kurz noch zur letzten Folge, was ich da noch erwähnen kann. Einerseits Peter Hacks gehörte also zur revolutionären Klasse, zur siegreichen Klasse damals in der DDR, wurde dann die bürgerliche Gesellschaft abgeschafft mit ihren Klassenwidersprüchen. Und Hacks nun also als Sozialist kann sich hier zu Recht als jemand fühlen, der gesiegt hat. Und kann dann also diese alten bürgerlichen Sitten, die gehobenen Gepflogenheiten der Bürgerlichen dann nach der erfolgreichen Revolution für sich beanspruchen. Und deshalb verbürgerlicht er also, während wir hier im Westen nur vor uns hingammeln. Das ist also auch mein Problem, dass man immer wieder merkt, ja, wenn man rebellisch sein will, dann lehnt man halt alles ab, was der Stil der Oberschicht ist, der Bourgeoisie, die hier noch an der Macht ist, leider. Und jetzt ja sogar wieder in Ostdeutschland diese Gebiete auch noch unterworfen hat, unter ihre absolute diktatorische Macht. Und da sagt man sich hierzulande, also als Linker, der die Bourgeoisie stürzen will, aber sich dann ohnmächtig fühlt, denkt man sich ja, okay, also ich kann jetzt ja offenbar nicht das Gleiche machen wie die, mich elegant kleiden oder so hart arbeiten, wie es heute das Ideal ist, wobei die Bourgeoisie ja nicht mehr arbeiten muss, sondern klar, das Kapital für sie arbeitet, aber also die vom Kapital unterjochten Menschen für sie arbeiten. Und sie da was abzwacken von ihrem Körper, von ihrer Psyche, von ihrer täglichen Arbeitskraft. Nun aber, diese Sklavenhaltung, genau dazu wollte ich Marx vorlesen, aber das betrifft jetzt eigentlich meinen Punkt nicht, den ich hier machen will. Nämlich, dass, ja genau, ich hier also so ein Westrebell bin und deshalb auch meine Sitten nicht so elegant sind wie die von Peter Hacks. Und ich deshalb auch gern vor mich hin gammle, nicht so wie Hacks, der morgens schon um 8 aufgestanden ist, wie es in diesem Buch von André Müller heißt, und da halt immer gearbeitet hat. Den Vormittag und so strukturiert gearbeitet hat, erst eine Skizze oder erst die Fabel, die in seinem Theaterstück drinstecken sollte, erst die sauber aufgeschrieben, dann Entwürfe für einzelne Szenen gemacht. Und dann ganz zum Schluss ist alles runtergeschrieben. Aber dann ist nochmal runtergeschrieben, weil es vom Rhythmus noch nicht passte. Und dann sagt er noch, wenn du ein paar gute Witze hast, dann streichst du die zwei Schwächeren am besten. Das gibt eben immer den größten Effekt, wenn du nur einen großen Witz hast. Und in der Zwischenzeit, zwischen zwei größeren Witzen, da muss alles so wattiert werden, in Watte gepackt werden. Darin zeigt sich die wahre Meisterschaft, sagt er. Diese Abschnitte der Wattierung, wo alles vor sich hinfließt, der Diskurs, wie hier im Podcast, auch manchmal wattiert ist und zwei Themenblöcke miteinander verbindet. So auch beim Schreiben, also dass man das Gefühl hat, ja, das ist ganz angenehm aber es ist ein bisschen gedämpft, so durchwattet durch, dringt nicht der ganze Ton. Das ist jetzt nicht volles Rohr, volle Zündung, hier das Feuerwerk ganz gezündet, wie wenn dann wieder der nächste Witz kommt. Ja, das nur sehr mitreißend, was Hux über die Kunst, die Ästhetik schreibt. Und hier passe ich mich deshalb auch an, schiebe jetzt einen Abschnitt ein, wo alles so auf Watte, auf Eis liegt und ihr einfach hier im Hintergrund die Vögel zwitschern hören könnt. Früher Morgen, Amsel schon längst am Zwitschern, Amsel, Drossel. Ja. Es ist jetzt natürlich aber schon Abend. Ich bin ja auch Gammler. Da schlagen wir also wieder die Brücke zurück zum Thema. Und schlafe lieber aus morgens, vor allem am Wochenende. Also, genau, das ist halt so. Wir Westlinken sind so, wir haben keine Wahl oder glauben es zumindest. Oder ja, zumindest Marlon Grund hat es ja versucht, in dem Kommunismusbuch auch dafür einzutreten, dass man schon heute vor der Revolution ein geordnetes Leben in sauberen, aufgeräumten Verhältnissen führen kann. Wozu ich aber auch nicht so richtig bereit bin. Auch auf Drogen verzichten etc. Das bin ich zu all dem überhaupt nicht bereit, weil man heute eben diesen Widerstand fühlt gegen die Gepflogenheiten der herrschenden Klassen und sich die nicht aneignen mag, weil man ja nicht gewonnen hat gegen die, sondern immer wieder verloren hier in Deutschland. Ist man immer dümmer geworden mit den Jahrhunderten, wie Marlon Grund schrieb, weil jedes Mal noch eine Revolution niedergeschlagen wurde. Jedes Mal gab es im Nachbarland eine Revolution und als dann deren zarte Ausläufe nach Deutschland gekommen sind, waren die Deutschen aber wieder so bedächtig und so zartfühlend, dass die Konterrevolution einfach 10-mal stärker war und die Restauration also voll durchgeschlagen hat in Deutschland. Die Restauration, die sich aus den Revolutionen der Nachbarländer wie Frankreich ergaben, also auch auf Deutschland immer wieder angewendet worden, ohne dass es davor eine Revolution gegeben hätte. Und so schritten wir Deutschen also immer weiter zurück durch die Jahrhunderte, bis wir jetzt an diesem, ja hoffentlich, Tiefpunkt sind, wo wir jetzt hoffentlich nicht noch dümmer und harmloser und bezärtelter werden. Aber da kann man nicht sicher sein. Das war es dann ja aber zu diesem Themengebiet. Das war hier nur mein Punkt, weil ich das so schön fand, wie ich da sagte letztes Mal, Hux verbürgerlichte. Und dann habe ich aber nicht das erklärt, was nämlich auch auf Robert Pfadder zurückgeht, genau, was ich ja von ihm erwähnt hatte, dieser Gegensatz Antagonismus zwischen den Klassen. Und in dem Land, wo die Revolution erfolgreich ist, wie in Frankreich, da kann die aufstrebende Klasse dann sich die Gepflogenheiten der früher herrschenden Klasse aneignen. Wie nach der Französischen Revolution die Bourgeoisie ja damals in der Position war, wie heute die Revolution, oder wie in der DDR dann die Sozialisten, die Proletarier, dass sie die Revolution gewonnen haben. Und heute sind wir also in der Situation von vor 1789. Als Proletarier, dass wir auch mal so weit kommen müssten, so stark zu werden wie die Bourgeoisie damals. Aber das braucht eben eine Vorarbeit. Und dazu sind heute ein bisschen die Wege verstellt, klar, von diesem bürgerlichen Staat, der ja nicht will, dass wir daran arbeiten und uns ranbilden. Zum marxistisch kämpfenden Arbeiter. Der kämpfende Arbeiter. Ja, also dann aber nächster Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe als Retrospektive zur letzten Folge. Wir haben also gesehen, es geht heute nur negative Politik. Man kann immer nur sagen, der Staat soll uns doch frei halten. Der soll die Luft reinhalten vom Virus. Der soll, oder von den Abgasen, den bösen klimaschädlichen Abgasen. Aber der Staat kann jetzt nicht sagen, wie ein neues Konzept für die E-Mobilität aus, sieht oder die Autobauer einfach verstaatlichen oder gewisse Industriezweige, um die Wirtschaft in die richtige Richtung zu lenken mit der Klimawende. Ja, ist ja auch so, was ich hier nochmal betonen wollte, ja, nach der Revolution in dieser, ja, wenn wir da diese Vereinigung der klimakommunistischen Bewegung finden können, dann ist es ja auch für die Klimaradikalen. Sicherlich sind sie da herzlich eingeladen, da teilzunehmen, weil es da eben auch erst wirklich realistisch ist, fürs Klima relevante Verbesserungen an unserer Wirtschaftsweise rauszuholen. Erst dann, wenn wir auch den Sozialismus etablieren, weil vorher ist es sowieso egal, da herrscht der Markt und die Politik kann und will da auch gar keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ja, also deshalb auch meine polemische Kritik, um eben nach der Revolution das ganz klar zu machen, dass aber das andere, die anderen sozialen Ziele erstmal Vorrang haben müssen und man dann schauen kann, wie kommt man in die Position, dass das Klima auch so eine hohe Priorität haben kann, aber eben nicht das wichtigste Thema sein kann. Ja, jetzt aber die negative Politik, also genau, alles, das Individuum soll reingehalten werden. Es ist so zart, so kindlich, unschuldig fühlen wir es heute. Da müssen wir uns reinhalten. Und es ist hier nur so schön, kann ich sagen, ich bin hier bei meinen Eltern im Haus. Hier ist meine Hündin und hört zu, mein Publikum. Ja, das inspiriert mich hier, dieser Ausblick, jetzt liegt alles im Abendlicht da. Nun, ja, also was wäre jetzt aber positive Politik statt negativer? Jetzt beispielsweise in Bezug auf die Pandemie, aber das war ja eigentlich auch zu viel, wie ich dann nur auf dieses Thema abgedriftet bin, weil Pfarrer redet ja generell über die Gesundheit und andere paradigmatische, paranoische Fixierungen unserer Zeit. Die Gesundheit, die Sicherheit etc. ist nicht ein spezielles Phänomen wie die Corona-Pandemie, aber speziell in der Corona-Pandemie könnte man dann sagen, ja, der Staat als positive Entität, der könnte dann halt dafür sorgen, Ressourcen freizugeben im Krankenhaus, neue Krankenhäuser zu bauen oder die Leute besser zu bezahlen, damit da mehr Leute eingestellt werden können. Der Staat würde uns also sagen, ja, die Öffentlichkeit, die ist ein Raum, der muss für alle da sein. Da ist man nicht wie zu Hause privat, aber für jeden, der da zum Beispiel ein Problem hat, dass er so krank ist und behandelt werden muss, da wollen wir alles tun, dass wenn er dann da draußen in der Welt ist, nicht mehr daheim in seinen eigenen vier Wänden, dass ihm da eine gesicherte Öffentlichkeit zur Hilfe eilt in dieser Notsituation und zum Beispiel eben viele professionelle Leute sich da ja, mit Geduld und Aufmerksamkeit um ihn kümmern können im Krankenhaus. Das könnte also nur der sozialistische Staat sagen. Unser heutiger Staat kann das nicht, will das nicht, denn es muss immer weiter so sein, wie ich dann sehr schön auch sagte letztes Mal, die materiell verächtlich gemacht und da die Krankenhausarbeiter. Es muss halt immer wieder solche Leute geben. Also es kann leider im Markt nicht beseitigt werden, dass man da immer noch runterschauen will auf andere, denen es schlechter geht und die Politik das immer noch so einrichten will, dass ja in Krisenzeiten die Klassen der Verelendeten oder Geringverdiener anwachsen, dass man immerhin sagen kann, als bedrohte Mittelschicht, es gibt noch andere, denen es schlechter geht und so, ja, kann jeder noch auf einen runterschauen, auch die obere Mittelschicht rutscht ab, schaut auf die Mittelschicht runter und so immer weiter. So ist es eben, der Staat, der Bürgerliche, ist der Betreiber der Vernichtungskonkurrenzgesellschaft, wie es bei Marl und Grun heißt, und daher also braucht er immer wieder diese Sündenböcke, wie dann eben auf der ideologischen Ebene die Querdenker sind, die vielleicht nicht so arm dran sind in ihrem Beruf wie die Krankenpfleger, aber dann für ihre politische Haltung, für ihren Widerspruch zur pandemischen Politik da verächtlich gemacht werden und gesagt werden, das sind die Bösen, An denen liegt's, dass wir hier als Volk nicht vorankommen. Wir hätten die Pandemie doch schon längst besiegt. Dieser Corona-Twitterer Holm Colin, er twitterte auch mal schön über einen Tweet der Heute-Show, wo die Heute-Show sagte, ja, die Kinder sind so arm dran in den Schulen und so weiter. Da wollen wir heute mal einen Blick drauf richten. Und dann schrieben sie noch dazu, und sie müssen diese Einschränkungen alle nur mitmachen, die armen Kinder, aus Rücksicht auf die Ungeimpften. Deshalb, die Politik hat zu viel Rücksicht mit diesen Ungeimpften und deshalb muss ich das ganze Land einschränken. Das ist auch sehr schön, wie pervers diese Strategie ist, dass das so im Mainstream-Narrativ ankam, jetzt so im November etwa. Ja, wir müssen irgendwie die Kinder durchimpfen, noch nicht mal, weil es für sie selber Sinn macht, sondern um die Erwachsenen zu schützen. Weil da gibt es welche, die sind so unvernünftig, die müssen wir noch gegen ihren Willen schützen, die Erwachsenen, und deshalb impfen jetzt die Kinder durch. Also es wird so verquer, so wird, man kann da gar nicht mehr rauskommen aus dieser Pandemiologie. Aber ich wollte ja trotzdem hier den Ausweg finden und das nur kurz sagen. Also, ja, der Corona-Twitterer, Corona-Realism, twitterte dann darüber, über den Tweet der Heute-Show, ja, aus Rücksicht, die Ungeimpften, sagte er, ja, Oliver Welke hätte dann, könnte man sich auch gut vorstellen, im Herbst 1944, wie er sagen würde, und das alles nur aus Rücksicht auf die, ja, die Saboteure, die, genau, die hier unsere Volkswehrkraft zersetzen. Also ohne diese Saboteure, diese Miesmacher, ohne die hätten wir den Krieg doch schon längst gewonnen. Das finde ich eine sehr gute Parallele hier, ja, dass man, dass es dieses Narrativ gab, oh, wir wären ja schon so längst so viel weiter in der Pandemiebekämpfung etc., wenn nicht diese böse Menschengruppe da wäre, auf die sich die Wut dann eben richten kann. Ja, völlig legitim, das auch mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen, ja, weil es einfach irgendwann reicht, irgendwann reicht es. Man will nicht mehr diskutieren, man will keine Argumente mehr austauschen, sondern einfach historisch nochmal Parallelen ziehen, schauen, wie wäre das jetzt in anderen Kontexten, Situationen, was kann uns die heutige Situation darüber sagen? Auch wenn es nicht gleichzusetzen ist, ist es doch zu vergleichen, wie Thilo immer wieder im Aufwand-Podcast diesen Unterschied betont. Eine Gleichsetzung ist, ein Vergleich ist noch keine Gleichsetzung. Aber gut, damit dann weiter. Also der Staat, der positive Politik überhaupt kann, könnte also sagen, da in der Öffentlichkeit, da werden wir alles dafür tun, dass da viel gibt, was auf dich einwirkt, was positiv für dich sein könnte, wie eben diese Krankenpfleger, die da gut bezahlt werden im Sozialismus. So geht es aber natürlich nicht. Jetzt geht nur die negative Politik, alles muss rein und sauber gehalten werden. Und im Krankenhaus geht es genau gleich weiter wie vor der Pandemie. Das ist so bizarr eigentlich. In was für eine Realität leben wir? Da man kann es, ja, das ist auch schwierig, von der Pandemie loszukommen. Aber man kann es ja nicht begreifen, dass wir jetzt über 2 Jahre in der Pandemie leben. Die Bedingungen, Arbeitsbedingungen, Lebebedingungen, Pflegeheim etc. sind noch gleich oder schlimmer als vorher. Aber wir haben jetzt ja zum Glück diese Regeln, wie sich der Einzelne im Zug eine Maske überziehen muss. Und das machen wir alle mit, weil wir so vernünftig und wissenschaftlich. Aber gut, jetzt, das ist, damit haben wir es ja, das waren ja schon die einleitenden Worte hier. Jetzt, aber weil ich hier doch schon über Pfeiler geredet habe, muss ich ja weiter über ihn reden. Auch wenn es so ist, dass seine Prosa so daherkommt, so extrem ruhig und gesetzt. Und man dann schon denkt, das ist ja zu langweilig. Aber dann ist es doch wieder so interessant, wenn man es liest. Was ist das also für ein Paradox? Pfeilers Paradox. Da lese ich also weiter auf Seite 35. Also der scheinbar schützende Staat beseitigt selbst eifrig die wichtigsten materiellen Einrichtungen gesellschaftlicher Solidarität. Und da ging es ja gerade darum, in dem sechsten Unterabschnitt hier Solidaritätsprinzip bei Krankenkassen auszuhebeln, dass also gesagt wird, ja, nur wenn du Sport gemacht hast, wirst du hier ohne Kosten behandelt oder sonst wird halt geschaut, was hast du selbst für eine Schulter, dass du jetzt Lungenkrebs hast. Als Raucher musst du dann halt mehr für deine Behandlung aufkommen und nur einen eigenen Eigenanteil zahlen. Das geißelt er hier also, diese kulturelle Richtung, um die es geht, der Selbstoptimierung des Gesundheitswahns oder andere paranoische Einbildungen. Gut. Siebtens. Diese Veränderung von der Produktion positiver Qualitäten hin zur Beseitigung von solchen, die als störend empfunden werden, zeigt sich nicht nur im politischen, sondern auch im postmodernen ästhetischen Empfinden. In einem anderen Sinn als Jacques Rancière könnte man darum zu dessen Feststellung gelangen, dass der Politik eine Ästhetik zugrunde liegt. Was wir politisch hinnehmen, ist gegründet auf die neu erworbenen Defekte unseres Lustempfindens. Diesbezüglich sind wir übergegangen von einer Kultur der Schönheit zu einer Kultur der Makellosigkeit. Solange Individuen den öffentlichen Raum wie Sennett als eine Sphäre des Als-Ob begreifen, setzten sie dort die Mittel des Theaters ein, um die Aufmerksamkeit, den Respekt und das Wohlwollen der anderen zu erreichen. Sie kostümierten und schminkten sich und kultivierten ihren Umgang mit Frisuren und Perücken. Genau, da kommt kurz zum Niedergang des Theaters, den auch Peter Hacks anprangte, damals in den 70ern schon, auch in der DDR, sagt er, irgendwie gab es ja dann nicht mehr viel. Das Theater war dann irgendwie tot Mitte der 70er. Und klar, Hacks war so der berühmteste Theaterschriftsteller, es gab noch Heiner Müller, aber irgendwie gab es nicht mehr so viel wie in den 60ern. Und Literatur gab es noch, ein bisschen hat er empfohlen, Ulrich Plenzdorf, Sarah Kirsch, kenne ich jetzt nicht, aber ist sicher interessant. Und ja, sagt er, aber irgendwie Theater gibt es gar nicht mehr, in den USA schon lange nicht mehr. Und in Russland dann irgendwie konnten sie es auch nicht mehr so richtig mit der Kunst. Also komisch, vielleicht hat es tatsächlich mit diesen 1860ern zu tun, mit dieser Wende, die eben von Richard Sennett beschrieben wird, damals schon. Im Jahr 1974 hat er ein Buch rausgebracht, das hier von Fahler mal um mal zitiert wird, wo es eben darum geht, die Rolle des Public Man oder des Citoyen, des Bürgers oder Bürgerin, dass die abhanden gekommen ist, dann damals in den frühen 70ern und man nicht mehr die Öffentlichkeit als diesen glanzvollen Ort, wo man sich dieser Rolle hingibt und einfach mal sagt, ja, okay, ich weiß ja, dass das nicht ganz zusammenpasst zu meinem innersten privaten Ich, aber ich tue mal einfach so, als ob. Es ist jetzt halt das Gebot der Stunde, die Maßgabe der Öffentlichkeit. Wie Peter Hacks die Ästhetik die Maßgaben der Kunst nennt. Denn Ästhetik ist ja ein Fremdwort und er meinte, je weniger Fremdworte, desto besser. Deshalb auch lieber Frankreicher sagen als Franzose. Auch ein guter Einfall. Frankreicher klingt ja auch gut. Ist ja auch wie Österreich einfach. Wer würde auch sagen, ein Östrose. Und also Franzose ist einfach aus dem Französischen, aber warum immer ausländische Worte? Aber ja, die Maßgaben der Kunst, also das ist die Ästhetik. Und die Maßgaben der Öffentlichkeit sind eben auch so leicht künstlich, dass man da einen künstlichen, verschönerten Menschen spielt. Weiter. Seit dem Beleuchtungswechsel in der Kultur etwa Mitte der 90er Jahre hingegen erscheint Schönheit nicht mehr als ein Effekt des Als-Ob. Man muss nicht anderen etwas vorspielen, sondern selbst etwas sein. Darum tritt an die Stelle des theatralischen Scheins die bittere Wahrheit der kosmetischen Chirurgie. Es werden nicht mehr unerwartete neue Möglichkeiten erzeugt, sondern lediglich Mängel behoben und Störendes beseitigt. Damit ist klar, dass man nun in der Bilanz der Schönheit sozusagen nie mehr ins Plus gelang, sondern bestenfalls unter großen Anstrengungen ein Nulldefizit erreichen kann. Schwarze Null. Jedoch lässt sich die neu erwachte bzw. geweckte postmoderne Sensibilität für alles, was stören könnte, kaum jemals zufriedenstellen. Da hatte ich noch andere Lesezeichen. Kaum sind die Ohren angelegt, erscheint die Nase als krumm oder die Zähne erfordern mehr Regelmäßigkeit. Und spätestens, wenn die obersten äußeren Regionen umgebaut sind, geraten andere Körperzonen unter Verdacht. Selbstverständlich müssen zum Beispiel auch Schamlippen heute streng symmetrisch gestaltet sein. Und sei es nur, damit nicht die naturwüchsige Unregelmäßigkeit darin schuld ist, wenn sie unter den Bedingungen grassierender Sexualarmut niemand mehr zu sehen bekommt. Ja, hier haben wir wieder diese Parallele zwischen Ökonomie und Triebökonomie. In den Trieben, die äußerliche Form des Körpers, die umgestaltet werden und die so unser Kapital sind, wo wir uns ausgeliefert fühlen und sagen, dass es grassiert aber die Sexualarmut, so wie also auch im ökonomischen Kapitalismus. So auf dieser Stufe des emotional-kulturellen Liberalismus, wo auch alles frei und dem Missbrauch des Stärksten überlassen ist, auch da also grassiert die Armut. Achtes Kapitel. An dieser niemals zufriedenzustellenden Unzufriedenheit zeigt sich die Untauglichkeit der postmodernen Affektorganisationen im Ästhetischen. Der Affektorganisation, also wie die Emotionen, Affekte, Empfindungen organisiert sind, wie es psychisch strukturiert ist, was gibt es da für Abläufe, Automatismen. Wenn man den Narzissmus der Individuen ermutigt, sodass sie nur noch ihr eigenstes wollen und nichts Ich-Fremdes mehr an sich ertragen, dann wird ihnen keine Lust mehr als Lust erfahrbar. Sie können das Sublime nicht mehr sublimieren und das alltägliche Heilige nicht mehr feiern. Freilich ist die Lust damit nicht verschwunden. Sie kehrt wieder als neurotische Unlust in ihrer verkehrten Gestalt des Abscheus, des Ekels und des Gefühls der Belästigung. Die früheren Götter sind, wie Freud unter Verweis auf Heine schrieb, durch ihren Sturz zu Dämonen geworden und bedrängen nun auf ungute, ekelnde, anstoßerregende oder ängstigende Weise. Die Individuen, die keine geselligen Gebote der Lust mehr erhalten, werden in der Folge zu schutzlosen Opfern ihres Über-Ich. Dieses bestraft uns bekanntlich umso strenger, je mehr wir ihm gehorchen. Darum ist keine kosmetische Operation jemals zufriedenstellend oder gar beglückend. Die Individuen kennen keine Gnade mehr, mit sich selbst ebenso wenig wie mit anderen. Sie können sich nicht, wie es für Erwachsene eigentlich selbstverständlich wäre, kleine heitere Momente der Ausgelassenheit oder der Übertretung gönnen. Solchen Humor kennen sie nicht, sondern verfolgen sich und andere unerbittlich und paranoid mit dem Reinheits-, Gesundheits-, Korrektheits- und Sicherheitsgeboten dessen, was sie für ihre Vernunft halten. Mit den Reinheits-, Gesundheits-, Korrektheits-, Sicherheitsgeboten. Gut, das ist auch so schön marxistisch, kam es mir vor, weil hier von den Individuen abstrahiert wird und dann auf die Gesellschaft, auf die Zusammenhänge da ausgeschaut wird und gesagt wird, ja, ist ja auch egal, was die Individuen machen oder denken. Es sind nur Charaktermasken, die hier geformt werden und die bei einem Liberalismus, also bei einer nicht mehr wirklich vorhandenen Gesellschaft, fallen diese Ichs da ihrem tyrannischen Über-Ich zum Opfer, das sie tyrannisiert, bombardiert mit Befehlen. Und das Perfide ist aber, wenn man dem gehorcht, dann wird es sogar noch schlimmer, schreibt er hier. Wenn man dem gehorcht, dann bestraft uns das Über-Ich und sagt uns, du hast zwar diese Operation gemacht oder dich hier gesund ernährt, aber das reicht noch nicht, da gibt es noch einen Makel drin. Da ist, das, Ja, das ist ja eigentlich schlimmer als vorher. Mein Gott, du hast dich angestrengt, aber doch noch nicht das Perfekte erreicht. Ja, aber dann weiter. Neuntens. Ich wollte eigentlich noch zu Bertolt Brecht kommen, der dann hier nächste Seite zitiert wird. Ja, vielleicht kann ich deshalb das neunte Kapitel überspringen. Oder nur halb lesen. Ja, lese ich hier kurz rein ins neunte. Fragen des ästhetischen Empfindens sowie deren Ersetzung durch Fragen nach Gesundheit, Sicherheit, Korrektheit etc. sind heute von entscheidender politischer Bedeutung. Denn es geht um die zentralen menschlichen Lustmöglichkeiten. Diese aber sind von Bedingungen der Geselligkeit abhängig. Gerade diese Geselligkeit wird jedoch gegenwärtig im Rahmen einer neoliberalen Politik der Privatisierung zerstört. Diese Politik hat alles, was als öffentliches Gebot des Humors oder der lustvollen Überschreitung dienen konnte, beseitigt und mit dem Zuruf, wenn Sie das schon machen müssen, dann tun Sie es bitte zu Hause, aus der Öffentlichkeit verbannt. Eine scheinbare Rücksicht auf vermeintlich Schwache, deren Betroffenheit und deren Beschwerden man ernst nehmen müsse, hat dieser autoritären Politik dabei als verlogene Rechtfertigung gedient. Peter Sloterdijk scheint diesbezüglich nicht Unrecht zu haben, wenn er bemerkt, dass sich dogmatische Autorität heute gern mit Schwäche verbindet. Jede Beschwerde und jede Rücksichtnahme auf einen angeblich Schwachen dient gegenwärtig als Vorwand zur Demontage eines sozialen Standards. Das gilt nicht allein für die aktuelle Pseudopolitik der staatlichen Rauchverbote, mit denen man unter anderem angeblich das Servierpersonal der Gaststätten schützen will, so als ob man sich um dessen ökonomisch meist äußerst prekäre Arbeitsbedingungen bisher auch nur im geringsten gekümmert hätte. Vergessen wir nicht, dass auch die sogenannte Bologna-Reform an den Universitäten, gegen die sich seit dem Herbst 2009 die Studierenden und Lehrenden in vielen Ländern Europas in so großer Zahl zur Wehr setzen, weil sie so gut wie alles zerstört, was die Qualität eines Studiums ausmacht, nämlich die Gleichheit aller Studierenden, die Möglichkeit von Anfang an nicht nur sogenannte Basics zu erlernen, die Möglichkeit, mit Studierenden höherer Semester in Austausch zu treten, die Freiheit, eigene Interessen auszubilden und zu verfolgen, die Verbindung von Forschung und Lehre, dass auch diese Reform von einer neoliberalen Politik, die eine gesellschaftliche Ressource privatisieren will, von Anfang an im Namen angeblich Schwacher durchgeführt wurde, nämlich im Namen der Studierenden aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, die angeblich von so viel Freiheit an der Universität überfordert wären und denen man darum zu ihrem eigenen Besten alles vorenthalten muss, was den Aufenthalt an einer Universität lohnend und das dort erworbene Wissen gesellschaftlich nützlich macht. Klarerweise hat man diese angeblich bildungsfernen Schwachen gerade durch alle in ihrem Namen getroffenen Maßnahmen letztlich jeglicher Möglichkeit beraubt, an der Universität so etwas wie universitäre Bildung jemals auch nur kennenzulernen. Dabei ist es übrigens keineswegs sicher, dass es diese Schwachen in dieser Form überhaupt gibt. Das heißt, ob nicht auch die bildungsfernsten Studierenden durchaus ein bestimmtes Maß an Neugier und Ansprechbarkeit mitbringen, auf die man aufbauen könnte, anstatt ihnen alles nur stumpf vorzuschreiben. Ja, erst wenn man Letzteres macht und sie damit wie Idioten behandelt, fangen manche vielleicht unter den psychoanalytisch bekannten Bedingungen der Gegenübertragung an, sich auch tatsächlich so zu verhalten. Gegenübertragung ist ein sehr wichtiger Begriff, der auch mit der Liebe zu tun hat. Aber ja, die Übertragung, sagte Lacan, das ist irgendwie die Liebe, aber die Gegenübertragung wird immer wieder von Fahler verwendet als dieses reziproke Spiel. Wenn ich mit einer Erwartung an jemanden herangehe oder in meinen Worten, die ich an ihn richte, eine gewisse Erwartung über seine Haltung, seine Stellung in der Welt zum Ausdruck bringe, dann fängt er vielleicht an, sich auch so zu benehmen. Also was, weil er dafür andere Beispiele hatte, weil er mit den Ureinwohnern von Nordamerika, die sich dann, als die Weißen kamen und sie so für Primitive hielten, dass sie dann sogar, ja, dass sie dann diese Lust empfanden, dann auch wirklich so primitiv zu sein und ihre eigene Scheiße aßen. Nicht, weil das irgendwie ihr Brauch gewesen wäre, sondern einfach, um den Weißen zurückzuspiegeln, wie die Weißen auf sie blicken Und dass sie dann also wirklich anfangen, so zu sein, wie die es erwartet hatten. Also ganz primitiv, völlig ekelhaft und einfach unzivilisiert. Und das ist die Gegenübertragung. Hier sagt er also, an der Uni ist auch eigentlich niemand so schwach, dass er damit nicht zurechtkommen würde. Ein bisschen Freiheit, dass da nicht alles so bürokratisiert und vorgegeben ist, welche Module du belegen musst im Bachelor. Aber erst durch diese Maßnahmen werden dann diese Schwachen erzeugt, genau wie bei den Corona-Maßnahmen. Auch da werden die Leute, die so unmündig sind, sich nicht vor einem neuartigen Virus schützen zu können oder zu wissen, wie sie damit umgehen, die gibt es ja eigentlich gar nicht, die wirklich so schwach sind. Aber die werden dadurch erst erzeugt, durch diese Gegenübertragung, dass die Politik so behandelt und, wie Merkel sagt, dann die Rede hält, bleiben Sie bitte zu Hause, die Lage ist ernst. Und dann denkt man sich natürlich als braver Bürger, ja, jetzt ist es wirklich ernst. Wenn mich Merkel so anspricht, dann will ich ja wohl auch so sein, wie sie es von mir erwartet. Wenn sie meint, dass ich so ein Bürger bin, der hier besorgt ist um seine Gesundheit, dann wird da ja wohl was dran sein. Ich würde das ja nicht so sagen. Aber was ja auch interessant ist, dass nämlich diese, ja, es in Deutschland oder in vielen Industrieländern ja immer noch diese Vererbung natürlich des Kapitals gibt. Das Kapital verwurzelt sich so, vererbt sich von Generation zu Generation. Die herrschende Klasse ist sogar personell noch die gleiche, dem Namen nach. Also das ist was ganz anderes als in der Sowjetunion, wo es auch Leute gab, die oben die Parteikader, die auch viel zu bestimmen haben, viel Macht haben, aber es nicht so vererbt wird, sondern mit dem Tod ist dann wirklich Schluss und dann kann sich jemand anderes halt hoch bei dem Parteiapparat, der nicht perfekt ist, aber das ganze Vorgehen, das ganze System ist schon mal deutlich besser als im Kapitalismus. Dass man sagt, ja okay, du kannst hier Parteimitglied werden, musst dich bilden, musst dich da raufarbeiten, aber dann, ja, wie Xi Jinping jetzt in China, kommt auch mal wieder vielleicht ein etwas besserer Herrscher ran, der wirklich auch marxistisch überzeugt ist, wie es bei Xi heißt, was ich jetzt nicht genauer bestätigen kann, aber zumindest, ja, hat er, zumindest denkt er vielleicht über diese Fragen doch nochmal nach, wie kann China den Weg zum Sozialismus finden und gibt sich nicht einfach damit zufrieden zu sagen, ja nee, das ist veraltet mit dem Marxismus, wir müssen uns auf die westlichen Ideale einlassen. Aber davor gab es natürlich die Epoche mit Deng Xiaoping und so weiter. Aber ja, also das war ja nur ein kurzer Exkurs. Es ist also besser, diese Parteiherrschaft. Auch da gibt es Leute, werden meistens sehr oft sogar einfach, ja, Doofköpfe hochgespült. Leute, die eigentlich nicht so befähigt sind, einen Staat zu leiten. Aber ja, das muss man dann aushalten. Und im Kapitalismus vererbt sich, bleibt aber alles einfach gleich so. Es ist eben schwierig für ein Arbeiterkind, dann wirklich überhaupt zu studieren. Das ist ja billig, wie viel höher die Wahrscheinlichkeit für ein Kind aus einem Akademikerhaushalt ist, den Bachelor zu machen. Den Bachelor machen noch manche, aber auch schon deutlich weniger Arbeiterkinder als Akademikerkinder, aber dann im Master werden es immer weniger Arbeiterkinder und in der Dissertation dann fast keiner mehr. Also ja, da ist ja weiterhin so, da könnte man ganz einfach was gegen machen, indem man das BAföG erhöht etc., indem man den Leuten das so einfach möglich macht, dass sie ohne große finanzielle Sorgen studieren können. Aber das wird ja nicht gemacht. Es wird sich ja nicht wirklich um diese Leute gesorgt, sondern nur vorgeblich mittels dieser Pseudopolitik wird gesagt, da gibt es so Schwache, die können sonst den Zugang nicht zur Uni finden und deshalb müssen wir hier diese Bologna-Reform einführen und ihnen ganz genau sagen, jetzt erstmal die Basics im ersten, zweiten Semester, ne? Erstmal einen Vorkurs, nicht, dass du hier zu wenig weißt aus der Schule, erstmal schön alles, ja, den muss man halt alles einzeln erklären, aufzählen, man darf sie nicht sich was raussuchen lassen und dann stellt sich raus, oh, das Seminar hier, da warst du noch gar nicht vorbereitet dafür, das tut mir aber leid, du hast noch gar nicht das Vorwissen gehabt, das war für höhere Semester etc. Da sagt Faller, ja und, das ist doch genau, worum es geht bei der Uni, dass du da auch mit was konfrontiert wirst, was noch zu hoch für dich ist, wo du dann aber halt langsam reinwachsen musst. So sagt auch Peter Hacks, ist bei allem, man muss in die Haltung erst reinwachsen und sich als Jugendlicher irgendwie schon so als wie ein Erwachsener benehmen. Und so auch bei der Marx-Lektüre sagten Hux und Müller beide, dass sie am Anfang ja so kleine Schriften gelesen haben, wie ich ja auch die kleineren frühen Schriften von Marx aus den 40er Jahren jetzt gerade lese. Und zum Beispiel Lohnpreis Profit, meinte Müller, hat ihm da nur ein Kommunist zugesteckt, noch während dem Faschismus, während der Nazizeit. Aber es ist gut, sagte Hux dann, wenn man das einfach liest und die Lücken, die Löcher, die man da noch hat in seinem Begriffsgebäude, muss man dann halt so selber auffüllen durch die geistige Arbeit. Und das ist eigentlich besser, als wenn man Marxismus an der Uni lehrt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Stefan aus dem Aufwand-Podcast, ja, was sein Problem mit dem Marxismus ist, sagte er nämlich mal, ja, als Thilo sagte, ja, im Deutschlandfunk gibt es so eine tolle Marxismus-Serie, die müssen wir hier mal bringen. Dann sagte Stefan, ja, bring's doch mit, also wenn du es mitbringst. Und dann irgendwie, ja, wurde nichts draus. Oder es wurde nur als Auto angehängt, ohne Kommentar. Aber ja, Stefan kommentierte eben, ich habe in meinem Leben schon genug Marx gelesen. Und das interpretiere ich auch so, dass er das an der Uni gelesen hat. Wenn man natürlich was in der Schule oder Uni liest, da wird es einem ja nur madig gemacht. Das ist ja auch die Funktion der bürgerlichen Bildung, dass die Leute keine Lust mehr nachzudenken haben und sich also nicht fortbilden und dann den Kommunismus anstreben würden, sondern dass sie schön doof bleiben und immer nur die Tagesnachrichten lesen. Und so ist also auch schade bei Stefan, was ich jetzt nicht genau weiß, aber ich vermute, dass im Soziologiestudium doch auch eine größere Rolle spielt, Marx zu lesen und dass man dann einfach die Schnauze voll hat, ja, wenn man das so vorgesetzt kommt. Und das war was auch, was Hux sagte, ja, wie es an der Uni gelehrt wird, der Marxismus, da wird er ja ganz tot gemacht. Dass eben die Funktion immer wieder dieser bürgerlichen Wissenschaftsverwaltungsapparate, dass das Wissen abgetötet und unschädlich gemacht wird, dass da nichts Revolutionäres mehr drin ist, nichts, was unsere heutige Gesellschaftsformation in Frage stellen wird. Aber genau, also das ist eine Pseudopolitik, da vorgeblich sorgt man sich um die Schwachen. Und dann diese Gegenübertragung, das ist sehr wichtig, weil ich es auch so mit mir identifizieren kann, auch mit dem Rauchen, mit dem Kiffen, wenn jemand sagen würde, kifft euch die Birne weg oder du kiffst dir doch, da wird man ja dumm und ja und so weiter, dann würde ich auch sagen, wow, ja, mag sein, aber darum will ich jetzt nur eigentlich umso mehr rauchen, denn das ist ja gerade meine Lust, so verdorben zu sein, wie du mich sehen willst, will ich dann sein oder noch mehr, ja. Aber jetzt weiter. Wann kommt dieses Brecht-Zitat? Das kommt jetzt erst auf der nächsten Seite. Nein. Bis dahin muss ich noch lesen. Also, zehntens. Mit hellsichtigem Zorn aber haben diese streikenden Studierenden und Lehrenden des Herbstes 2009, dieses Buch ist übrigens von 2011 oder 12, glaube ich, 2012. Des Herbstes 2009 diese Verdrehung entlarvt und gezeigt, dass sie nicht zu allem gezwungen werden möchten. Und wenn man die Lehre, die aus ihrer Klarstellung zu ziehen ist, auf ein allgemeines Prinzip bringen kann, dann ist dies eine Abwandlung von Hannah Arendts großartigem Satz, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. In seiner auf die neoliberalen Beraubungen bezogenen Variante lautet dieser Satz heute, niemand hat das Recht, ein kompletter Idiot zu sein. Und keine Politik hat das Recht, ihn als solchen zu behandeln. Genau, das verweist ja auf letztes Mal, ich weiß gar nicht, habe ich heute überhaupt gesagt, dass das hier Folge Nummer 95 ist von Tischlein deck dich. Mein Gott, aber ja, heute bin ich anders drauf. Das ist mein Wochenende, ich. Aber bei der letzten Folge, 94, hieß es ja, Slavoj Žižek hat diesen Satz geprägt. Schon vor 20 Jahren, 2002, schrieb er, dass es heute nur noch dieses allgemeine Menschenrecht gibt, vom anderen nicht belästigt zu werden. Beziehungsweise ja, das Menschenrecht, ein kompletter Idiot zu sein, ich glaube, dieser Ausspruch taucht auch, stammt dann auch von Žižek, aber ist ja verwandt hier. Nicht belästigt zu werden, also ein Idiot zu sein, der sich nur mit seinem privaten auseinandersetzt. Im Aufwand-Podcast hieß es Idiot, die Wortherkunft wäre irgendwie dörflich, dass ein Idiot ist jemand, der vom Dorf kommt. Aber bei Pfarrer hieß es jetzt, der Idiot ist jemand, der sich nur mit seinem Privaten beschäftigt. Das ja, ist vielleicht beides auch richtig, kommt im, von den alten Griechen, aus dem alten Griechisch. Jemand, der nur so auf sein Dorf, auf seine private Sphäre, auf seinen Kreis fixiert ist und von dieser Öffentlichkeit nichts wissen will. Das ist, der wird dann zu Recht Idiot genannt, natürlich von Griechen, die ihre demokratische Gesellschaft da hatten, die Demokratie in der Politik eingeführt haben. Also ja, da kann es natürlich nicht sein, wenn die Leute so drauf sind, gar kein öffentlicher Bürger sein wollen, dann kann es ja nicht funktionieren. Deshalb mussten die das also moralisch so abwerten. Oder ja, ist die Frage, ob es damals schon eine Beleidigung war, überhaupt zu sagen, du bist ein Idiot. Aber egal, das sind ja die Feinheiten der Sprache. Lesen wir hier lieber noch ein Stückchen weiter. Keine Politik hat das Recht, ihn als solchen zu behandeln. Denn niemand besteht nur aus der eigenen idiotischen Identität und aus sonst nichts. Alle sind fähig, sich selbst nicht nur aus ihrem eigenen, sondern auch aus dem mondänen Blickwinkel der Welt zu betrachten und sich dementsprechend zu verhalten. Das heißt, ein elegantes, theatralisches Als-ob zu entwickeln. Von jedem und von jeder darf etwas erwartet werden. Eine Politik, die sich emanzipatorisch gibt, indem sie im Namen des kompletten Idioten oder des grenzenlos Schwachen agiert, muss darum als Beraubungsversuch an der Gesellschaft betrachtet werden und als Ausdruck infamster Verachtung derjenigen, in deren Namen sie zu sprechen behauptet. Aus psychoanalytischer Sicht verrät diese Politik ihre spezifische autoritäre Natur durch die für das tyrannische Über-Ich charakteristische Unfähigkeit, bestimmte Ansprüche zu relativieren und zu mäßigen. Also das Über-Ich ist so gestrickt, dass es einfach seine Ansprüche, die es auf das Ich herabrichtet, hinunterrichtet, dass die nicht mäßigen und relativieren will. Diese psychische Instanz, also die immer so ein Stück oberhalb des Ich wacht, die sehr wichtig ist, dass mit dem Über-Ich, Ich und Es hatten wir damals in der Schule behandelt, in der Oberstufe, aber irgendwie ist es mit dem Es gar nicht so einfach, was das sein soll. Da komme ich jetzt auch nicht durch. Aber diese beiden blicke ich nicht durch. Es ist nicht so, dass dann eine Trinität gibt, sondern eher diese Dualität. Dialektik zwischen Ich und Über-Ich. Aber klar, das Es sind die schmutzigen Wünsche, die dunklen, verborgenen Wünsche und Begierden. Aber ja, weiter dann. Wenn sie wie in paranoischem Wahn plötzlich nur noch die bildungsfernen Schwachen oder die Gesundheit oder die Sicherheit oder den europäischen Hochschulraum und dessen Wettbewerbsfähigkeit in ihrem verengten Blick hat, und alle anderen Fragen vernachlässigt, um ein Agieren in Form hastiger, unüberlegter Reform-, Säuberungs- und Sofortmaßnahmen zu beginnen, dann demonstriert sie ihre Abhängigkeit von einer psychischen Instanz, die kein vernünftiges Abwägen und keine relativierende Anbindung an Bedingungen duldet. Genau wie in der individuellen psychoanalytischen Klinik muss darum auch auf der Ebene des gesellschaftlichen Imaginären der Versuch unternommen werden, das infantile, humorlos tyrannische Über-Ich aus seiner Besessenheit zu lösen und es mit Hilfe. Ach, es ist schon wieder ein Lesezeichen rausgefallen. Das ist aber auch blöd. Nun gut. Mit Hilfe jener Instanz, die imstande ist, jene Fragen. Nein. Also das infantile, humorlos tyrannische Über-Ich aus seiner Besessenheit zu lösen und es mit Hilfe eines reifen, humorvollen Über-Ich zu beruhigen und zu mäßigen. Das heißt, mit Hilfe jener Instanz, die imstande ist, jene Fragen zu stellen, die erwachsenen Menschen angemessen sind. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob ein so europäisch standardisiertes, gesundes, sicheres und kostengünstiges Leben, wie es die aktuelle Politik so emsig fabrizieren will, sich denn überhaupt so leben lohnt. Elftens. Diese Frage nach dem guten Leben, die für alle materialistische Philosophie die entscheidende Grundfrage bildete, müssen wir den exzessiven, letztlich dem Todestrieb dienenden Säuberungstendenzen des tyrannischen Über-Ich entgegenhalten. Nur auf der Grundlage dieser Frage werden wir dem Humor und mithin dem scheinbar schmutzigen und unreinen, dem nicht-ich-konformen jenen Platz einräumen können, der für ein Leben, das sich lohnt, notwendig ist. Und wenn uns die Opfer der postmodernen Ideologie wirklich einmal begegnen, die unter der Bedingung der Gegenübertragung sich selbst als grenzenlos Schwache imaginieren und als völlige Idioten agieren, dann müssen wir uns an die geglückte Intervention der Signora Faux erinnern. Genau, Signora Faux, das hatte ich schon mal vorgelesen, Nummer 33, die sagte ihrem Sohn Dario da, als sie in der Öffentlichkeit war, früher in Italien auf der Straße, auf dem Marktplatz, da sagte sie ihm, bohr nicht in der Nase, schau dir die Frauen an. Obwohl er damals noch 11 war. Also selbst ein Kind sollte die Frauen betrachten und einfach das honorieren, dass sie sich so schön hübsch gemacht haben und extra jetzt hier draußen sind in der Öffentlichkeit. Und da sollte man also auch hinschauen und nicht so selbst fixiert sein und sich ja nur mit dem eigenen Körper beschäftigen. Wenn wir zum Beispiel Studierende antreffen sollten, die an der Universität alles vorgeschrieben bekommen möchten, weil die Aufforderung, eigene Interessen zu entwickeln und ihnen nachzugehen, sie aufgrund ihrer Bildungsferne verwirre, dann müssen wir ihnen mit liebevoller Strenge zurufen, bohr nicht in der Nase, schau dir an, was die Universität dir bieten kann. Wir müssen also denjenigen, die sich selbst auf jene neue Schlichtheit des Gemüts beschränken möchten, die man ihnen eingeredet hat und in der sie sich darum liebenswert vorkommen, zeigen, dass wir ihnen mehr zutrauen als sie sich selbst und dass sie für uns in größerer Komplexität noch weitaus liebenswerter sind als in der trügerischen Einfachheit ihrer künstlichen Idiotie. Zwölftens. Bertolt Brecht, der lehrte, das Leben zu lieben, aber oft gezwungen war, dieses Programm unter den denkbar kargen Bedingungen von Armut, Flucht und Exil zu verwirklichen, konnte vom gemeinsamen Philosophieren beim Teetrinken schwärmen. Und in seinem Gedicht Tahiti heißt es, der Schnaps ist in die Toiletten geflossen, die Rosen, rosa Jalousien herab, der Tabak geraucht, das Leben genossen. Wir segelten nach Tahiti ab, wir fuhren auf einem Rosshaar-Kanapee, stürmisch die Nacht und hoch ging die See. Aus der simplen Anordnung dieser überschwänglichen Freuden lässt sich eines erkennen. So sehr die Dinge und Praktiken, für die es sich zu leben lohnt, Überschreitungen einer profanen Ordnung des Alltags darstellen, so sehr sind sie andererseits einfache, leicht herstellbare oder zu beschaffende Dinge und Praktiken. Das heißt allerdings nicht, dass sie nicht leicht verloren gehen könnten. Unter den Bedingungen neoliberaler Ökonomie und der sie begleitenden postmodernen Ideologie gehen sie in kaum für möglich gehaltenem und weltgeschichtlich vielleicht noch nie dagewesenem Ausmaß verloren. Teilweise sogar für die privilegiertesten Eliten und umso mehr für alle anderen. Genau, er sagte, also dass man wie in dem Gedicht von Brecht auf dem Sofa sitzt und einfach genießt, Tee zu trinken, zu philosophieren oder Alkohol zu trinken und dann schaukelt schon der ganze Sofa. Das ist dann wie eine Schifffahrt nach Tahiti. Also diese Genüsse sind sehr einfach, man braucht da nicht viel. Einerseits ist eine Überschreitung der sonstigen Alltagsordnung, ja, aber eigentlich ist es so einfach, man braucht nicht so viele Mittel dazu. Und das geht aber verloren, selbst für die Eliten, schreibt er hier klar, wenn die Kultur so kaputt machen, wirkt es sich ja auch auf uns alle aus. Dann können sie eben auch nicht ihre Privatinseln haben, wo sie genießen können, sondern das ist dann halt so generell der Beleuchtungswechsel in der Kultur. Und dass jetzt andere Werte gelten, das wird also so sauber und ich fixiert sein müssen. Weiter. So werden durch sogenannte General Agreements in Trades and Services, GATS, sogar Ressourcen wie Trinkwasser oder traditionelle Heilmethoden plötzlich privaten Verwertungsinteressen unterworfen und dadurch künstlich verknappt.
Die Kommerzialisierung des Freizeitbereichs macht einfache Vergnügungen wie Turnen, Laufen oder Radfahren zu teuren, hochspezialisierten Hobbys. Zugleich sind sie nicht mehr einfach Hobbys, sondern gehorchen als neue Pflichten dem Imperativ durchgehender Fitness und sportlicher Einsatzbereitschaft, die bei beruflichen Bewerbungsgesprächen zunehmend abgefragt werden und die darum unter Umständen, zum Beispiel wenn auch Risikobereitschaft zum Anforderungsprofil zählt, durch neue, riskantere, wie zum Beispiel Bouldern, Rafting oder Parkour ersetzt werden müssen. Und die ideologische Präformierung der Individuen lässt sie solche Genüsse wie den einer üppigeren Mahlzeit, einer Zigarette, eines Glases Wein oder eines erotischen Abenteuers pauschal als ungesund, unvernünftig, moralisch indiskutabel und ekelhaft empfinden und von sich aus ablehnen. Was die menschlichen Wünsche und die Möglichkeiten ihrer Erfüllung betrifft, stoßen wir also in der Gegenwartskultur auf eine eigentümliche Diskrepanz. Sie ist so speziell, dass sie späteren Epochen geradezu als Erkennungszeichen unserer Zeit dienen könnte. Einerseits befinden wir uns im Sog einer ganzen Industrie, die, wie Günther Anders bemerkte, nichts anderes tut, als neue Bedürfnisse und Wünsche zu generieren. Auf der anderen Seite werden den Menschen selbst einfachste Ressourcen entzogen oder sie lehnen sie unter dem Einfluss postmoderner Ideologie plötzlich von sich aus ab. Oversexed and underfucked. Diese sprichwörtlich gewordene Formel bringt die Misere der Subjekte zeitgenössischer Überflussgesellschaften in drastischer Weise auf den Punkt. Würde durch die Generierung und Vermehrung unerfüllbarer Wünsche nicht spürbar mehr Unzufriedenheit erzeugt, müsste man wohl sagen, dass sie eine geradezu tröstende Funktion zu erfüllen scheint. Denn sie übt uns ein, in die durch die neoliberalen Beraubungen notwendig gewordene neue Gewohnheit, uns auch erreichbare Glücksmöglichkeiten als unerreichbar vorzustellen. Ja, das ist also genau eine Umkehrung von dem Gedanken von Brecht eigentlich. Der sagte ja, das ist ein so unerreichbarer Wunsch, nach Tahiti abzusegeln. Aber man kann sich doch mal vorstellen, da bei so einer kleinen Zusammenkunft unter Freunden, wenn man sich betrinkt oder dann sanft einschläft auf dem Sofa oder Lieder singt. Und ja, das also die Umkehrung heute, gibt es zwar eigentlich noch einfache Genüsse, aber wir müssen sie uns so vorstellen, als wären sie ganz unmöglich zu verwirklichen. Selbst zugängliche Genüsse werden heute so vorgestellt, dass es gar nicht geht, sich den Zugang zu ihnen zu bahnen. Vielleicht, ja, jetzt komme ich zum Schluss, das muss dann gewesen sein, vielleicht kann ich hier noch von Hax noch mal was vorlesen. Das letzte Gedicht, also das war, ja, das ist mir noch im Kopf rumgegangen. Das war so auch so ein Ohrwurm. Immer wieder dieser Vers mit lange oder wenn erst die Anspruchslosen jeder Richtung. Das Zwergenmaß in Wirtschaft und Partei sich einig werden mit einem letzten Feind der Dichtung, sich einig werden, wie zu leben sei, dann entsteht hier rechts der Elbe das gleiche triste Schattenreich. Ja, das habe ich jetzt nur aus dem Kopf zitiert, aber das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und jetzt schon wieder. Also, aber das finde ich ganz schön, weil hier von Marx die Rede ist, das ist da auch um einen oberen und einen unteren Kommunismus geht. Marx Theorie sich auf verschiedene Körperzonen beziehen lässt. Naja, das lese ich vor. Seite 48 aus seinem Gedichtband »Diesem Vaterland nicht meine Knochen«. Am Scheideweg, wenn Liebe mir am Leben zehrt, lieb ich doch immer fleißig. Undeutlich ist es lebenswert, den der Liebe weiß ich. Ich hab geackert 40 Jahr, es ward mir bös gedankt. Nun soll es sein, die Nachwelt gar, die sehr nach mir verlangt. Die Nachwelt rollt an mir vorbei, in weiß und rosa Kissen. Da hab ich den Verdacht, als sei sie heut schon beschissen. Mein Denkmal auf der Haxallee, von Zukunftsvolk umwühlt. Wenn ich diese Kinder sehe, schwant mir, was es fühlt. Ich lieb nicht schlechter, als ich schreib, bin ja dasselbe Wesen. Der Unter- wie der Oberleib hat seinen Marx gelesen. Und wann ich den Entschluss gefasst, mein Engel, als ich fand, wie gut du mich begriffen hast mit deiner Engelshand. Ja. Als nächstes kommt dann das Gedicht Du sollst mir nichts verweigern, das ich schon vorgelesen hatte als erstes von Hax. Aber das ist interessant, das scheint sozusagen, die Geliebte soll ihm jetzt genügen als Publikum. Dieses dumme Volk, auf das hat er keinen Bock mehr, auch nicht auf die Nachwelt, sondern seine Geliebte soll irgendwie Beurteilerin seiner Werke sein. Beziehungsweise seine Werke im Bett eben, die den Werken mit der Schreibhand gleichzustellen sind, gleich wichtig sind. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe vorher meiner Freundin nur gesagt, die auch hier war, dass sie doch hier bleiben soll, als Publikum fungieren könnte. Aber nein, sagte sie, sie wollte mich nicht mehr nervös machen. Deshalb schaue ich jetzt am besten mal zu ihr. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch die einfachsten Genüsse, die ihr euch beschaffen könnt, aber auch die schwierigeren könnt ihr euch schon mal als möglich vorstellen, weil wir sie uns dann ja marxistisch aneignen werden. Gut, mit diesen Worten sage ich Ciao und auf Wiederhören, auf Wiedervorlage im Tischlein Deck dich Podcast.